Herr, manchmal reichen unsere Worte gar nicht aus, Herr, da versuchen wir unserem Herzen Ausdruck zu verleihen, Herr, mit einer Melodie, mit einem Seufzen, mit Schweigen, mit dem, was du in uns reingelegt hast, Herr. Und so kommen wir als Familie, als Gemeinde heute zu dir. Und Herr, wir haben in den letzten Minuten, in der Anbetung, im Hören über Sarah, in Hören über dich, unsere Herzen zum Ausdruck gebracht. Und wir geben dir Raum, dass du dein Herz zeigen kannst. Du tust es, Herr. Du zeigst uns auch dein Herz. Du willst von Herz zu Herz mit uns heute zusammenkommen. Jedes Herz berühren und wir wollen dein Herz berühren. Danke, dass du dich schon hast berühren lassen. Danke, dass du immer da bist. Danke, dass du dich nicht veränderst, dass du gut bist, dass wir dich lieben dürfen. Ich danke dir für das Vorrecht, dein Wort, die Worte des Lebens austeilen zu dürfen. Und wir empfangen dein Wort als solche, Herr, nicht als Anspruch, nicht als Regeln, sondern als Worte des Lebens, Herr. Und wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des Lebens, Herr. Wo sollen wir mit Schmerz, mit Freude, mit Dankbarkeit, mit Trauer, wo sollen wir hingehen, außer zu dir, wo wir, wenn wir Leben suchen, Herr? Wir können nur zu dir und da sind wir richtig, Herr. Danke, dass du jetzt Gnade gibst, auch in der Verkündigung. Und dass du mir die richtigen Worte gibst, dass du mit seiner Gegenwart, mit deiner Salbung kommst, Herr. Anders wollen wir das gar nicht. Und auch beim Hören hilfst und uns zu solchen machst, die darin leben, Herr. Danke für deine Liebe. Amen. Amen. Von meiner Seite hallo, auch zu Hause am Bildschirm. Es ist genau richtig, dass du dir diese Zeit nimmst. Es ist so gut, dass wir hier sein dürfen. Und ich weiß nicht, ob ihr es vorhin verstanden habt oder auch schon im Vorfeld mitbekommen habt, wo wir empfanden, dass Gott heute unsere Herzen berühren will. Nämlich damit, dass uns wirklich in den Zeiten, wo wir bewusst mit unserer Endlichkeit, mit unserem Sterben konfrontiert werden, dass uns bewusst wird, stimmt, damit hört es ja nicht auf. Wir sind so angelegt als Menschen, dass wir ewige Wesen sind. Wir sind ewige Wesen. Und das betrifft Menschen, die an Jesus glauben und die durch ihren Glauben an Jesus, weil sie das Werk am Kreuz empfangen haben, weil sie die Vergebung der Schuld, weil sie neues Leben empfangen haben durch das Blut von Jesus. Das betrifft all diejenigen, die in Ewigkeit bei ihm sein werden, aber es betrifft auch andere Menschen, weil wir so geschaffen sind von unserem Schöpfer Gott, dass wir ewig sind, die ihre Ewigkeit nicht bei Jesus verbringen werden, nicht im Himmel sein werden, sondern in der ewigen Verlorenheit. Die Bibel sagt, jeder, der glaubt und getauft wird, wird errettet werden und wer nicht glaubt, wird verloren sein. Und ich empfinde so, dass Gott uns ruft im Hinblick darauf, dass wir Menschen mit diesen Augen sehen, unsere eigenen Leben mit diesen Augen schauen und wissen, sind wir sicher, haben wir die Gewissheit, wo wir die Ewigkeit verbringen? Und dass wir, was unsere Familien angeht, unsere Nachbarn, unsere Freunde, die, mit denen Gott uns reinstellt, vielleicht hast du auch eine Sicht für eine Stadt, die sich verändern soll, oder du betest sogar manchmal für eine ganz andere Nation, damit Menschen errettet werden. Und dann habe ich so das Herz Gottes in den letzten Wochen ganz neu für uns gespürt, dass er uns da hineinrufen will, wirklich rufen will. Und vielleicht sagst du, was kann ich denn dazu beitragen? Natürlich können wir alle was beitragen. Und ich will zwei Dinge erwähnen, es gibt noch mehr. Und auf eins heute in den Fokus legen, natürlich können wir anderen Menschen von Jesus berichten, erzählen. Erzählen davon, dass es da einen Gott gibt, der für unsere Schuld gestorben ist aus Liebe, der begraben wurde, der auferstanden ist, der zum Himmel aufgefahren ist, der den Namen Jesus hat und der jeden Menschen ruft in seine Nachfolge. Und das Zweite, was wir auf jeden Fall neben Gutem tun, neben unser Licht leuchten lassen, neben guten Werken tun können, ist zu beten. Und da will ich uns heute rufen. Ich will uns heute wirklich rufen, weil ich empfinde, Gott ruft uns in Gebet, ganz explizit auch in Gebet zur Errettung von Menschen. Und du sagst, warum muss das extra eine Predigt umfassen? Genügt doch, dass man mal hört, dass man in die Richtung beten könnte und das mitnimmt, weil die Schrift uns einiges zeigt, wie wir da beten können. Und wisst ihr, es ist ja nicht so, dass Jesus noch jemanden retten müsste, meinen Nachbarn noch retten müsste. Er hat am Kreuz schon alles vollbracht. Er hat schon sein Blut gegeben für jeden Menschen. Der Preis ist schon bezahlt, dass jeder Mensch aus der Verlorenheit heraustreten könnte, wenn er davon hört und wenn er es erkennt. Und es liegt wirklich, und da würde ich gern mit euch einen Vers anschauen aus 2. Korinther 4. Es liegt nicht daran, dass wir einfach beten, Herr, rette den oder die, weil er hat schon Errettung bereitet. Ich will den Vers mal überschreiben, damit, wie ich es da auf der Folie geschrieben habe, Menschen, die nicht glauben, können Jesus nicht sehen. Der Sinn, also ihre Wahrnehmung, das Denken ist verblendet durch Ideologien, Weltanschauen, kulturelle Dinge, Erfahrungen, Prägungen, Festlegungen, die man getroffen hat. Und das wird vom Teufel verhindert. Und das finden wir in diesem Vers. Dort steht nämlich, wo Paulus an die Korinther schreibt, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist. Er sprach vorher hinsichtlich des jüdischen Volkes, wenn sie Jesus nicht sehen, dass eine Decke vor ihren Augen ist, und wir beten, Herr, für Israel, dass es Jesus erkennt, segne dein Volk. Aber dass bei jedem Menschen, auch nicht-jüdischen Menschen, der Sinn verblendet ist, weil hier steht, wenn das Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Wenn du also einem Menschen von Jesus erzählst und der das nicht versteht, der überhaupt nicht, du redest, vielleicht wird es sogar eine richtige Diskussion, ein Hin und Her, dann liegt es noch nicht mal nur daran, weil du vielleicht nicht die richtigen Worte gefunden hättest. Sondern da ist etwas im unsichtbaren Bereich, wo bei jedem Menschen, der verloren geht, wie so eine, ich stelle es mir immer im Gebet so vor, wie so ein Schleier vorm Gesicht hängt, ein dunkler Schleier. Menschen, und da steht, dass der Gott dieser Welt das gemacht hat, und damit ist nicht Jesus Christus gemeint, der Vater gemeint, der Heilige Geist gemeint, sondern der Feind, der im Moment des Sündenfalls die Herrschaft über die Erde übertragen bekommen hat von Adam und Jesus sie zurückgekauft hat, um wie sie wieder erobern, das ist unser Auftrag, die Herrschaft, das Königreich wieder zurückzuerobern und auszubreiten. Aber dieser Gott dieser Welt, der Teufel, deshalb habe ich in diesem Dings geschrieben, dass die Herrlichkeit nicht gesehen werden kann, weil der Feind diese Sinne verblendet hat. Wäre das nicht fürs Gebet eine geniale Herangehensweise? Dass wir nicht nur sagen, Herr, rette Maria, rette die Familie, die du mir anvertraut hast, sondern wir sagen in Jesu Namen, dass diese Verblendung weggerissen wird und dass Menschen in die Lage versetzt werden zu sehen. Und das ist ein Auftrag in Apostelgeschichte 26. Ich bin auf diesen Vers in den letzten Wochen gestoßen und er hat mich so begeistert. In Apostelgeschichte 26 ab Vers 17, die Verse 17 und 18, da beschreibt Paulus etwas, ich habe das gar nicht als Folie, ups, ihr dürft schon auch eure Bibeln rausholen, falls ihr sie dabei habt. Bringt die mit. Dort steht in Apostelgeschichte 26, wo Paulus von seinem Auftrag berichtet, wo Jesus ihm erschienen ist und ihm sagt, ich werde dich herausnehmen aus deinem Volk und den Nationen, zu denen ich dich dann senden werde, um ihre Augen zu öffnen. Dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Hier sagt er also, Paulus, dein Auftrag ist, Augen zu öffnen, dass Menschen sehen können, das sehen können, was Gott schon vollbracht hat, damit sie Jesus sehen können. Und damit sie sich dann bekehren, da steht umkehren von Finsternis, weil jeder Mensch, ob er das bewusst sich so entschieden hat oder nicht, lebt zunächst im Reich der Finsternis, so unbewusst. Du wirst hineingeboren auf diese Erde, glaubst nicht an Gott, kannst ihn nicht wahrnehmen, denkst, es gibt den gar nicht, der hat überhaupt nichts mit meiner Lebensrealität zu tun. Das liegt daran, weil Menschen in diesem Reich der Finsternis sind und wenn wir uns bekehren, werden wir versetzt in das Reich Jesu. Und dort ist sein Licht, seine Herrlichkeit und wir können Dinge sehen. Da bleibt er aber nicht stehen, der Jesus in seinem Auftrag. Er sagt, es gilt auch, sich zu bekehren von der Macht Satans zu Gott. Bekehrung ist tatsächlich mehr als das, dass wir unsere Hand heben und sagen, danke, dass du mich lieb hast, Jesus. Ich will dein Freund sein, damit fängt es an. Aber wisst ihr, es ist ein Herrschaftswechsel, der stattfinden muss. Es ist etwas, wo in unserem tiefsten Inneren dann etwas geschieht, was wir letzte Woche gehört haben, diese Wiedergeburt. Suchen wir nachher nochmal eine Bibelstelle für raus. Ich will nur jetzt bei diesem Vers bleiben. In dem Moment, wo wir wirklich einen Herrschaftswechsel vollziehen, und das ist manchmal ein Prozess, den wir auch durch unser Gebet bei Menschen, die wir vielleicht begleiten, ein Stück auch durch unser Gebet begleiten, mit denen da lang gehen, bis man überhaupt erstmal erfasst, ach, sowas gibt es überhaupt? Dass ich unter einer anderen Macht gelebt habe, dass meine Impulse, meine Handlungen, meine Art, das Leben zu gestalten, nicht immer nur gut ist. Damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich, sagt Jesus, geheiligt sind. Das Erste, was wir empfangen, ist Vergebung der Schuld, wenn wir uns Jesus zuwenden, aber dann fängt es erst an. Dann gilt es, ein Erbe zu erobern, ein Erbe zu entdecken, ein Erbe einzunehmen, ein Leben mit Jesus zu führen, wo du merkst, es hat sich etwas wirklich verändert. Und das ist dieser Punkt, wo wir letzte Woche von der Wiedergeburt gehört haben. Und ich meine nicht das, was wir im Buddhismus oder in Dingen hören von Reinkarnation, sondern ich meine, dass in unserem tiefsten Inneren eine Wesensveränderung passiert, weil wir Kinder Gottes werden und die alte sündhafte Natur mit Christus ans Kreuz gebracht wird. Du bist nicht mehr ausgeliefert, du musst dem nicht mehr gehorchen, wenn du Jesus angehörst. Da hat sich in dir etwas verändert, da ist etwas neu geworden, dass du, wenn Anfechtungen kommen, dass du ein Überwinder werden wirst, dass du es lernen wirst, im Geist zu wandeln, dass du es lernen wirst, siegreich zu werden, zu überwinden, in deine Berufung hineinzukommen. Und das ist ein Wachstum, das ist dann ein Reifen, aber das fängt ja erst alles an mit der Sündenvergebung. Das ist nicht der letzte Punkt. Wenn du dein Leben mit Jesus angefangen hast und denkst, und jetzt kommt erst das Abenteuer. Jetzt kommt es, dass Gott dich geschaffen hat mit einem Sinn, mit einer Berufung, mit einem Ziel, sein Reich auszubreiten, um wo du ein Teil sein darfst. Und lasst uns dafür das auch vor Augen haben, weil wenn ich für Verlorene bete, kommt es ja ein Stück auch drauf an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du betest, hast du vielleicht auch innere Bilder. Und zwar nach der Zustand, da ist eine Not, da ist eine Verletztheit, da ist eine Krankheit, da ist eine Verlorenheit. Und von dem ausgehen, aber dann sehe ich innerlich schon, was ich durch mein Gebet als Frucht hervorbringen möchte. Ich gehe mal etwas nah an dieses Ding ran. Und wisst ihr, ich möchte, dass Menschen, die sich für Jesus entscheiden, danach nicht genauso mit der gleichen Not weiterleben müssen, sondern dass eine tiefe Veränderung stattfindet. Und das ist eben das, was wir dann in Johannes 3 sehen, wo von dieser Wiedergeburt geschrieben wird. Der dritte Vers, Johannes 3, Vers 3, ist der Bibelvers, durch den ich mich bekehrt habe, durch den ich vor vielen Jahren als Teenager noch eine Entscheidung für Jesus getroffen habe. Und da steht, Jesus antwortete Nikodemus, einem Mann, der ihn gefragt hat, wie geht denn das Neuwerden? Und spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Und später sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Ein Mensch wird wirklich neu innerlich in dem Moment. Er wird auch in eine neue Heimat reingeboren, nämlich in dieses Licht und aus der Finsternis rausgerissen. Und dieses innere Neue bewirkt, dass ein neuartiges Leben möglich ist. Wenn das mit einer Geburt beschrieben ist, wisst ihr, da spielt Gebet auch rein. Und vielleicht kennst du Gebet bisher als Bitten und Danken. Aber Gebet ist viel, viel mehr, als dass wir mal für etwas bitten und dann Danke sagen, weil man das ja so macht, weil man höflich ist. Und da kommen wir jetzt an einen Punkt, wo wir so ein Stück auch unsere Autorität im Gebet erkennen dürfen, die wir als Christen geschenkt bekommen haben. Ich habe vorhin schon mal angedeutet, dass wir beim Beten für die Menschen, die Jesus nicht sehen können, ruhig voller Autorität beten können und sagen, im Namen Jesus, diese Verblendung soll weggehen. Ich nehme da manchmal dann auch noch Bibelverse dazu. Die Bibel nennt das Verheißungen ausbeten. Dass du ein Versprechen Gottes in der Bibel gefunden hast. Ich habe zum Beispiel über Jahre und mache das auch immer wieder, oder wenn es meine Kinder betroffen hat, es gibt in Apostelgeschichte 16, 31 den Vers, Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Ich habe es gehört. Du und dein ganzes Haus, also deine ganze Familie. Wir haben das vorhin schon gehört. Gott will, dass sich ganze Familien für Jesus entscheiden. Das ist sein Denken. Lass uns mal anfangen, so zu denken, wie er denkt. Wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, sagt zum Beispiel Apostelgeschichte 16, 38, ich habe da etwas vorbereitet für dich, dass nicht nur du Jesus nachfolgen sollst, sondern ich habe da etwas bereitet für deine ganze Familie. Und im Gebet mache ich das dann so, dass ich solche Bibelstellen nehme und sage, Herr, du hast mir ein Versprechen gegeben. Nicht nur ich darf Jesus erkennen, sondern meine ganze Familie. Deshalb fordere ich jedes einzelne meiner Kinder, wenn du einen Ehepartner hast, der noch nicht an Jesus glaubt, nimm ihn mit rein. Deine Eltern, deine Geschwister. Das griechische Wort, was hier dein ganzes Haus steht, umfasst sogar deinen Beziehungskontext. Dass du gesetzt bist, den Beziehungskontext zu durchdringen mit dem Evangelium. Und das ist auch Gebet. Dass du Verheißungen nimmst, Stellen aus dem Wort Gottes und es Gott vorhältst und sagst, wie ein Kind, Papa, du hast doch versprochen, dass wir am Sonntag schwimmen gehen. Papa, du hast doch versprochen, dass meine ganze Familie gerettet wird. Wenn wir für Menschen beten, die Jesus noch nicht kennen, müssen wir aber auch wissen, will Gott denn überhaupt, dass diese Person gerettet wird? Kannst du dir denn sicher sein, dass Gott will, dass dein bösartiger Arbeitskollege errettet wird? Oder es gibt ja, also das sind ja, da schmunzeln wir jetzt noch, aber es gibt ja wirklich heftige Sachen auf dieser Welt. Es gibt Diktatoren. Es gibt Menschen, wo wir uns vielleicht gar nicht vorstellen könnten, dass Gott selbst will, dass diese errettet werden. Ein Paulus hat sogar Menschen, die Jesus an Jesus geglaubt haben, verfolgen lassen, dass sie sterben mussten. Aber in 1. Timotheus 2 ist ein wunderschöner Bericht, ein Vers eingebettet im Kontext. Ich glaube, ich habe ihn sogar als Folie. Da steht, das ist gut und angenehm vor unserem Rettergott. Er ist ein Rettergott, der ist zuständig für Errettung. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dann kannst du das ihm hochhalten und sagen, ich kann mir nicht vorstellen, wie du mit diesen Menschen klarkommst und dass du das überhaupt willst. Aber hier steht's. Deshalb komme ich auch jetzt im Glauben für diese Person vor dich und bringe sie dir und sage, dass diese Verblendung verschwinden muss, dass sie das Licht, dass die Augen geöffnet werden sollen, dass sie Jesus sehen soll. Und vielleicht hast du schon lange für ein Familienmitglied gebetet und es hat sich nichts getan. Ich will dich ermutigen, diese Stellen dir jetzt zu notieren, sie zu Hause mitzunehmen, dich zusammenzutun mit anderen und Gott vorzulegen. Beschäftige dich damit, dass Glauben entsteht, dass wir es sehen werden, wie die Gebete jetzt doch beantwortet werden, weil sie mit Glauben sind, weil sie gegründet sind auf den Verheißungen des Wortes Gottes. Wenn wir sagen, dass da jemand geboren wird, was geht denn einer Geburt voraus? Das dürft ihr gerne mal reinrufen. Eine Schwangerschaft und wen? Ja. Paulus schreibt in Galater 4,19, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Da ist ein Mann, der sicherlich durch sein Leben väterlich auch Dinge durchleidet für seine Gemeinden, für Menschen, damit sie in die Reife kommen, aber eben auch anfänglich, damit sie überhaupt zum Glauben an Christus kommen, damit sie überhaupt Jesus sehen können. Und wisst ihr, dass es manchmal im Gebet so ist? Ich weiß auch nicht, ob du schon mal in einem Kreissaal warst, wenn du noch kein Kind bekommen hast und mal gehört hast, was da passiert. Das ist nicht nur leise und zart. Manchmal werden unsere Gebete nach einer Zeit an einer Intensität, das braucht auch mal Zeit, dass wir uns vor Gott hingeben. Fürbitte ist ja auch ein Stück Hingabe. Ich gebe mich für einen anderen hin. Ich bete jetzt mal nicht nur für meine Gebetsanliegen, für die Bedürfnisse, die legitim sind, vor Gott zu bringen, unbedingt. Sondern in der Fürbitte beten wir für Menschen außerhalb von uns. Wir identifizieren uns mit ihnen. Wir empfinden den Schmerz von ihnen. Wir durchleiden Dinge. Und das kann manchmal bedeuten, dass du im Gebet weinen musst. Es kann manchmal bedeuten, dass du gar nicht mehr die richtigen Worte findest, dass es sich dir alles zusammenzieht, fast zu Kontraktionen wie bei Wehen. Und du kannst vielleicht nur noch machen. Paulus schreibt davon in Römer 8, dass die Schöpfung in Geburtswehen liegt, aber dass auch uns der Heilige Geist hilft, dass wir beten und mit Seufzen genauso Gott uns hingeben und so das mit unaussprechlichen Seufzern, was wir nicht mit unseren Worten mehr ausdrücken können, ihm bringen. Und er versteht uns. Er sieht ja viel mehr auf unserer Herzen beim Beten. Vielleicht hast du gerade Urlaub, ist Urlaubszeit. Vielleicht hast du mal die Möglichkeit zu sagen, ich sondere mich mal einen Nachmittag ab und suche einfach mal Gott in der Angelegenheit und gebe mich ihm mal hin. Und lass mir mal Menschen zeigen, die ihm gerade vor Augen stehen, deren Herz er schon geöffnet hat oder deren Herz er noch öffnen will. Ich habe gestern mit einer Frau auf der Straße über Jesus gesprochen und sie sagte, das ist ja interessant. Erst kürzlich hat ein Mann uns angesprochen, wo sie mit ihrem Freund auf der Straße unterwegs war, und hatte gesagt, er hätte auch den Impuls, dass Jesus sich ihnen vorstellen will. Und sie konnten Gebet empfangen, weil irgendwie das Knie des Mannes kaputt war, und sie sagt, wissen Sie was, oder wir haben uns geduzt, weißt du was, die Operation ist so gut verlaufen, dass sogar die Ärzte gestaunt haben und ihr Herz wird offener und offener und offener und offener, und das bewirken Gebete und das wirkt die Saat des Evangeliums. Und wenn du nicht gleich die Person bist, die diesen Mensch zu Christus führen kann, zu Jesus führen kann, hab Glauben, dass was du hineinsehst an Worten und eben auch an Gebet, dass das Frucht bringen wird. Dann wird Gott zur Not jemand anderen noch schicken. Weil er bereitet sich Menschen zu, und wenn wir beten, geht es gar nicht mehr anders. Hast du schon mal ein Kind erlebt, was im Mutterleib geblieben ist? Und wenn, dann wird eben der Kaiserschnitt gemacht. Aber es wird rauskommen. Und in dieser Schwangerschaftszeit, wo Dinge in einem Menschen heranreifen, Fragen über Gott, gibt es Jesus wirklich? Warum lässt Gott das zu? Ist er real? Bisher habe ich aber an einen anderen Gott geglaubt. Oder in mein Weltbild passt überhaupt kein Gott rein. Das sind Dinge, die wir durch unser Gebet niederreißen. Das sind diese Gedankenblockaden, von denen die Bibel spricht, wodurch sie Jesus noch nicht sehen konnten bisher. Und ich will das uns zurufen, wir haben Kraft in unseren Gebeten im Namen Jesus. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil uns der Name Jesus gegeben worden ist. Und weil wir Versprechen von Gott haben, dass er gesagt hat, bittet und es wird euch gegeben. Und wir diese Verse, wie zum Beispiel den aus der Apostelgeschichte, für unser Umfeld ihm hinhalten können. Wenn du irgendwann dann an einem Punkt bist, wo du merkst, oh, jetzt weiß ich auch nichts mehr zu bitten, es ist irgendwie wie durch, dann kannst du danken. Und dann siehst du noch gar nichts. Dann siehst du vielleicht noch nicht mehr. Vielleicht wirst du immer noch verspottet, wenn du von Jesus erzählst. Vielleicht sagt die Person immer noch, lass mich bitte in Ruhe. Aber in dir ist so eine tiefe Gewissheit. Und dann ist der Moment zu danken. Und dann ist Danken eben nicht das, wo wir nur, weil es der Höflichkeit halber sich so gehört, jemandem Gott in dem Fall Danke sagen, wie ich vorhin mal kurz angedeutet habe, sondern das ist ein großer geistlicher Akt des Glaubens. Weil egal, ob wir es sehen oder noch nicht sehen, danken wir ihm, dass diese Person ihn kennenlernen wird. Dass wir diese Person im Himmel in der Ewigkeit wieder treffen werden. Dass deine Kinder Jesus finden werden. Dass die Menschen, die Gott dir aufs Herz gelegt hat, für die du vielleicht in diesen Gebetswehen lagst, wo du im geistlichen Kampf warst, dass sich deren Leben Jesus zuwenden werden. Lass dir doch mal eine Person von Gott zeigen in nächster Zeit. Vielleicht kommt dir jetzt sofort jemand vor Augen, wo du sagst, die sind Menschen, dem will ich Jesus bringen. Diesen will ich gerettet sehen, diesen will ich heil sehen, diesen will ich stabil werden sehen, psychisch gesund werden sehen, wieder andere zu Christus führen sehen. Und wisst ihr was? Wahrscheinlich der Großteil von uns ist so zu Jesus gekommen, weil da jemand war, der für dich gebetet hat. Weil da jemand war, der für dich gefastet hat. Weil da jemand war, der für dich in Geburtswehen lag. Weil da jemand war, der diesen Schleier im Geist vor deinen Augen weggerissen hat. Weil da jemand war, der gekämpft hat, wenn er wieder gemerkt hat, oh, da ist eine kritische Phase im Leben dieser Person. Jeder von uns, der Jesus angenommen hat, hatte wahrscheinlich jemanden. Bei mir war es meine ältere Schwester. Die hatte in Jesaja 66 tatsächlich diese Verse, denn Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne. Zion ist die Gemeinde Jesu in der Bibel. Und sie hatte unsere ganze Familie vor Augen, Vater, Mutter und uns vier Geschwister. Und es ist so, alle glauben an Jesus und alle folgen inzwischen Jesus nach. Mein Papa ist schon bei ihm, schon heimgegangen. Hast du eine Person vor Augen? Dann notier dir den Namen und nimm ihn mit. Wir werden gleich einen Moment haben, wo wir die Person, das kann man auch im Schweigen manchmal machen, einfach Gott schon mal hinhalten und sagen, Herr, könntest du bitte deinen Blick auf diese Person richten, dein Licht hochdrehen. Lass uns das gleich mal machen. Wenn du noch keinen hast, nehmen wir diese Zeit, dass er dir jemanden vor Augen führen kann, bis zu einer ganzen Familie, wo du sagst, für die will ich eintreten, für die will ich, dass Jesus sich ihnen zeigen kann. Herr, du hast uns zu ewigen Wesen geschaffen, nicht damit wir die Ewigkeit getrennt von dir verbringen, sondern mit dir. Herr, und diese Dimension Ewigkeit können wir uns gar nicht vorstellen. Ich bete jetzt, dass du Menschenherzen mit Glauben erfüllst, dass unsere Gebete Kraft haben, dass andere dich sehen können. Dass du uns gesandt hast, Augen zu öffnen. Danke, dass du uns den Namen Jesus anvertraut hast, dass wir in dieser Weise beten werden und Frucht sehen dürfen. Und leg bitte Menschen auf unser Herz, die wir mitnehmen, die wir in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten, wenn es nötig ist, dir hinhalten und zuschauen werden, wie sie Jesus empfangen. Zuschauen werden, wie sie heil werden. Zuschauen werden, wie du dich durch sie zeigen wirst, offenbaren wirst. Ich will aber auch fragen, falls du hier sitzt und einer dieser Personen bist, die noch nicht hineingeboren wurde in das Königreich, die noch nicht im Innersten neu wurde. Wenn du hier sitzt und denkst, okay, ich habe das schon ein paar Mal gehört, aber diesen Schritt, mich jetzt wirklich von meinem alten Leben abzuwenden, in ein neues hinein, den habe ich noch nicht getroffen. Könnte nicht heute dieser Moment sein, dass du das tust? Könnte nicht heute der Moment sein, der über deine Ewigkeit entscheidet? Der wirklich darüber entscheidet, wo du die Ewigkeit verbringst. Wisst ihr, bei all dem Schmerz, ich denke immer an Annegret, ich denke an die Kinder, ich denke an Jan, der Schmerz. Wie wir vorhin gehört haben, wie wäre das, wenn sie Jesus nicht hätten? Noch. Endgültiger. Und so ist da der Trost der Ewigkeit. Und es ist eine Realität, es ist kein Märchen. Es ist eine Realität, dass wir ewige Wesen sind. Und ich will wirklich mal alle bitten, die Augen zu schließen, denn ich werde jetzt eine Frage stellen. Ich werde jetzt wirklich eine Frage stellen und die stelle ich auch für jeden zu Hause am Bildschirm. Sei es, dass du an deinem Handy sitzt, an deinem Laptop, am Fernseher oder dass du hier sitzt oder stehst. Wenn du noch nicht erlebt hast, dass du dich umgewendet hast, hin zu Gott, noch nicht empfangen hast, dass dieser Jesus deine Trennung von Gott am Kreuz, jede Strafe, stellvertretend getragen hat, dann rufe ich dich, dass du heute diesen Schritt auf diesen Gott zutust und dich ihm hingibst und ihm sagst, hier bin ich, ich weiß auch nicht, ich verstehe das noch gar nicht alles so richtig, aber ich will mit dir anfangen, durch mein Leben zu gehen. Und dann will ich dich bitten, dass du deine Hand hebst, dass du deinen Arm ausstreckst und Gott dieses Signal gibst. Danke, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ich will nochmal fragen, danke. Und wisst ihr, das ist ein Moment, der ist eigentlich zwischen Gott und dir. Aber du wirst auch in eine Familie hineingeboren und deshalb würde ich, dass wir zusammen beten. Du könntest jetzt leise Gott bitten und ihm das sagen, alles, was dir gerade so durch den Sinn geht, was du in deinem Herzen empfindest, diesen Schritt, den du schon, ich denke, ihn schon getan hast, indem du die Hand hochgestreckt hast, weil du hast dich gezeigt, du bist rausgetreten. Aber lass uns das Gott sagen. Und ich weiß nicht, ob du jemals schon so gebetet hast. Ich würde es dir vorbeten und du darfst einfach mir Satz für Satz nachbeten. Und ich bitte die ganze Gemeinde einfach darin zu unterstützen. Vater, wir danken dir für Jesus. Danke, dass du ihn für uns hast sterben lassen. Und ich komme zu dir, Jesus. Danke, dass du mich liebst. Und ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Dass du begraben wurdest und auferstanden bist. Und jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Von wo du wiederkommen wirst. Und ich kehre um von meinem alten Leben und komme zu dir und bitte dich, dass du von nun an mit mir durchs Leben gehst. Vergib mir all meine Schuld und reinige mich. Danke für das neue Leben. Amen. Und ich will das nochmal sagen, du bist jetzt wie dieses Baby geboren. Und ein Baby kann nicht allein sein, oder? Ich will dich ermutigen, sprich mit Menschen darüber, was du gerade in deinem Herzen entschieden hast, was du gerade mit Gott besprochen hast. Denn du wirst jetzt reifen und wachsen in einer Familie. Such dir andere Christen. Komm in Kontakt, dort hinten ist die Welcome Lounge, dort kannst du nachher Personen ansprechen. Aber auch wenn du mit einer Person hierher gekommen bist, behalte es nicht für dich, sondern sprecht darüber, betet miteinander. Fangt an, miteinander diesen Weg zu gehen. Und wir laden dich noch ein, Vater, uns hineinzunehmen, diese Gebete in unseren Zeiten als Einzelne, als Familien, als Freunde, als Small Groups, als Kleingruppen, als wo auch immer wir uns treffen. Und danke, dass du uns segnest. Lasst uns den Segen Gottes noch empfangen. Steht mal auf, alle. Lasst uns mal vor Gott uns hinstellen. Wir sind dir so dankbar und wir rufen aus, danke für deinen Segen. Ich segne wirklich jeden Bruder, jede Schwester, jeden neuen Bruder, jede neue Schwester mit deinem Angesicht, mit deiner Gegenwart, mit deinem Trost, mit deiner Realität, mit deiner Hoffnung, mit deiner Lebensperspektive, mit Zukunft. Und wir danken dir, dass du nie von unserer Seite weichst, weil du das so versprochen hast, Herr. Ich danke dir für jede Wiedergeburt, die stattgefunden hat heute und sage, ihr sollt sein echte Kinder im Glauben und sollt gesund heranwachsen können, diesen Gott immer besser kennenlernen. Amen. Amen.